Ja, schönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Die heutige Predigt habe ich überschrieben, haben wir ja auch schon gehört, mit dem Thema Jenseits des Sichtbaren. Und da hätte ich gerne mal von der Technik die erste Folie. Ja, da haben wir den Titel. Und wenn man so will, kann man die Predigt auch einsortieren in die Predigtreihe Warum machen wir? Und jetzt habe ich vergessen, die Fernbedienung hier mit zu schnappen. Danke. Und wenn man so will, kann man dann sagen, warum machen wir eigentlich so viel Wirbel um das Jenseits und um die unsichtbare Welt? Warum machen wir das eigentlich? Um da eine Antwort zu finden, schauen wir in den zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, genauer gesagt an den zweiten Brief, der uns erhalten ist, an die christliche Gemeinde in Korinth hat er geschrieben und seine Situation erläutert, wie es ihm und seinem Team so geht. Die ziehen durch das Land, um den Menschen die gute Nachricht von Jesus zu bringen, aber das ist gar nicht so leicht. Paulus und sein Team, die sind stark herausgefordert, weil nicht jeder hören will, was sie zu sagen haben. Und da gibt es Widerstand und da gibt es Bedrängnis und da gibt es Verfolgung. Und ja, sie sind emotional und physisch ausgelaugt und am Ende sind erschöpft, werden angefeindet, sie leiden. Aber sie geben nicht auf. Sie machen weiter und sie vertrauen darauf, dass Gottes Kraft durch sie wirkt. Und ihr Leiden sehen sie jetzt nicht als eine Niederlage an, nicht als Zeichen dafür, dass sie irgendwas falsch machen, sondern Paulus sagt klar im zweiten Korintherbrief, das gehört einfach dazu. Das ist Bestandteil dessen, was wir tun. So wie Christus gelitten hat, so müssen wir auch leiden. Aber sein Blick ist nicht auf das Leiden, auf das Vordergründige gerichtet, sondern auf das, was dahinter liegt, was eigentlich, auf das Eigentliche, auf die unsichtbare Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, die Gott bereithält für Paulus, für sein Team und für alle, die sich auf Christus verlassen und ihm vertrauen. Ja, und eigentlich, um den Zusammenhang zu kriegen, müssen wir jetzt eigentlich das ganze Kapitel 4 des zweiten Korintherbriefs lesen, aber das ist zu lang. Deswegen beschränken wir uns hier auf die letzten Verse, 14 bis 18, in denen Paulus ein Fazit zieht. Und er schreibt, denn wir wissen, der Jesus den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Geht das überhaupt? Kann man etwas sehen, was unsichtbar ist? Natürlich nicht, denn sonst wäre es ja nicht unsichtbar. Das ist ja gerade die Definition von unsichtbar, dass man es nicht sehen kann. Mich erinnert das an eine Begebenheit, die sich vor 1000 Jahren, also vor langer Zeit abgespielt hat, in meiner Kindheit. Ja, ich war auch mal ein Kind. Und ich komme vom Dorf und bei uns in der Nachbarschaft war ein Bauernhof. Und an diesem Bauernhof führte eine Straße vorbei. Und da gab es dann einmal ein Problem. Da hatte ein Autofahrer, der da vorbeigekommen ist, ein Huhn überfahren, was dort offenbar frei herumgelaufen ist. Und der Bauer wollte natürlich Schadenersatz und zog vor Gericht, um diesen Schadenersatz einzuklagen von dem Autofahrer. Und er argumentierte, er hätte das Huhn doch sehen müssen und dann hätte er abbremsen müssen und es nicht überfahren. Aber der Autofahrer sagte, nein, nein, das Huhn, das konnte ich ja gar nicht sehen. Das saß im Straßengraben und das ist mir dann plötzlich vor das Auto geflattert. Ja, warum weiß ich das? Weil mein Vater als Zeuge vor Gericht geladen war. Er fuhr nämlich täglich mindestens zweimal da vorbei und kannte also die Gegebenheiten, den Straßengraben und die Hühner und alles. Und jetzt kommt das Spannende. Der Richter fragte meinen Vater, haben Sie das Huhn gesehen, das unsichtbar im Straßengraben saß? Er hat ihm also irgendwie übersinnliche Fähigkeiten zugetraut. Ich weiß gar nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, aber diese Frage des Richters, die ist mir im Gedächtnis haften geblieben. Haben Sie das Huhn gesehen, das unsichtbar im Straßengraben saß? Also, wie auch immer, wer auch immer dann Recht bekommen hat, eins ist jedenfalls klar, auch wenn das Huhn nicht zu sehen war, weil es eben im Straßengraben saß, unsichtbar, es war doch real und präsent und der Schreck und die Überraschung waren groß, als es da plötzlich hochgeflattert kam. Ich will jetzt Jesus nicht mit einem Huhn vergleichen, aber die Tatsache, dass er heutzutage nicht mehr mit unseren Augen zu sehen ist, tut der Tatsache keinen Abbruch, dass er doch real ist und existiert und lebt. Davon sind Paulus und sein Team fest überzeugt. Und aufgrund dieser Überzeugung können sie auch Widerstände und Bedrängnis hinnehmen und ertragen, die sie in ihrem Dienst erfahren. Sie lassen sich durch Leiden nicht abschrecken, denn sie wissen, Vers 17, die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Die nie vergeht. Das heißt, Paulus hält das, was er jetzt noch nicht sehen kann, für realer und für auf Dauer beständiger als das, was wir Realität nennen. Als das, was er zurzeit durchmachen muss. Das bekräftigt er auch nochmal in Vers 18, wo er sagt, das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Das bleibt. Und um das mal klar zu sagen, jetzt für uns, die wir hier sitzen, diese unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht, das ist nicht nur etwas für Profimissionare und Berufstheologen wie Paulus oder für ordiniertes Kirchenpersonal, sondern Paulus lässt in unserem Text beziehungsweise im gesamten Kapitel 4 an einigen Stellen durchblicken, dass das für jeden gilt, der sich zu Christus hält. Zum Beispiel in Vers 12, das ist jetzt hier nicht zu dem eigentlichen Predigttext, und da sagt er, unser Dienst bringt es mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt, aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. Oder in Vers 14, da ganz oben, da steht auch drin, zusammen mit euch. Wir können später zusammen mit euch vor Gott treten. Und in Vers 15, ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Also darum geht es, dass Menschen sich zu Christus halten und diese ewige Herrlichkeit ja genießen können und sich darauf freuen können. So, und dann ist es ja so, dass nicht alles, was unsichtbar ist, tatsächlich voll und ganz und vollständig unsichtbar ist. Bei vielen ist es ja so, da gibt es so kleine Zeichen und Hinweise, an denen man Dinge erkennen kann, die dahinter liegen, auf die verwiesen wird. Und dazu habe ich mal ein Gemälde mitgebracht, an dem man das sehr gut erkennen kann. Denn in diesem Gemälde gibt es vieles, was sehr offenkundig sichtbar ist, aber auch Dinge, die Hinweise sind auf etwas, was dahinter liegt und was nicht direkt dargestellt wird. Dies ist das Gemälde, die Gesandten. Da sind die Gesandten, sind die beiden Abgebildeten hier. Es stammt von Hans Holbein, dem Jüngeren, und er hat es 1533 gemalt. In Öl auf Eichenholz. Das Gemälde ist gut 2 Meter hoch, also könnte so ungefähr diese Größe sein hier. Und es hängt heute in der Nationalgalerie in London. Was ist zu sehen? Wir gucken uns jetzt ein paar Dinge an, die offenkundig sind, offensichtlich sind. Wir sehen zunächst die Porträtierten. Links, das ist Jean de Dinteville. Er war französischer Botschafter am Hof König Heinrichs des VIII. In London. Und auf der rechten Seite, das ist Georges de Selve. Er war eigentlich Bischof von Lavour, also auch in Frankreich. Und er war als Sondergesandter in einer Geheimmission im März und April 1533 ebenfalls in London. Und de Dinteville, also der linke Kollege hier, der nutzte die Gelegenheit, bei dem berühmten Maler Hans Holbein dieses Doppelporträt in Auftrag zu geben. Denn die beiden waren befreundet und so hatte er Gelegenheit, sie beide da abzubilden. Und Hans Holbein war ein berühmter Maler, sehr fotorealistisch gemalt. Ich meine, das sieht man auch an diesem Bild hier. Wobei, Martina, du hast eben den sonnigen Tag gelobt. Ich hätte mir heute einen trüben Tag gewünscht, weil dann die Farben und die Details viel besser hier zu sehen gewesen wären. Aber okay, man kann nicht alles haben. Der Dinteville, der ist hier prächtig gekleidet. Ein überaus prächtiges Gewand hat er an. Teile davon konnten wir retten und wir finden sie heute hier in der Deko wieder. Nein, das ist natürlich Quatsch, ne? Aber die Farben passen halt gut zueinander. Also hat das Deko-Team sehr, sehr schön hingekriegt, auch wenn das nicht abgestimmt war. Freut mich sehr. De Selve, also auf der rechten Seite, als Kirchenmann ist er bescheidener gekleidet, nicht so prächtig. Aber wenn man genau hinschaut, was jetzt hier dank der Sonne nicht so geht, dann sieht man auch das Gewand, was er anhat, das ist überaus kostbar. Schwerer Samt, Pelzbesatz, das ist nichts, was man im Billigladen Secondhand kriegt, sondern da hat er richtig Geld in die Hand genommen, um sich das anzuschaffen. Die beiden haben Karriere gemacht als Botschafter, als Sondergesandter. Bildung, Kultur, Religion kommen bei den beiden auch nicht zu kurz. Das deuten die verschiedenen Gegenstände an, die hier auf dem Regal liegen, und sie haben ihre Arme so aufgestützt und machen sich damit das zu eigen. Diese Gegenstände gucken wir uns gleich noch ein bisschen näher an. Was dann noch auffällt, ist, die beiden sind noch recht jung. Das sieht man an den Gesichtern. Und das lag wahrscheinlich auch mit darin begründet, dass damals in der Renaissance die Lebenserwartung bei weitem nicht so hoch war wie bei uns heute. Das heißt, es wurden auch früher hochrangige Posten frei und wurden dann auch durch recht junge Männer, ja, es waren damals Männer, besetzt. Wie alt mögen die beiden wohl gewesen sein? Also da können wir jetzt raten. Wir können aber auch schauen, was es da an Hinweisen gibt. Und Holbein, der hat uns das nämlich verraten in seinem Gemälde. Wenn wir jetzt einfach mal gucken, der Jean de Dinteville, der hat so einen Dolch in der rechten Hand, und da zoomen wir jetzt mal drauf. So. Und dann sehen wir, kann man das sehen? 29. Da ist sein Alter angegeben. 29 Jahre war der gute Mann, als das Bild gemalt wurde. Und sein Freund, Georges de Selve, auch da gibt es einen Hinweis. So, oder auch nicht, ist abgestürzt. Geht's weiter? Ich klicke nochmal. Was sagt die Technik? Bitte? Ja, dann haben wir eine kurze Pause. Technisch ist das ein bisschen shaky. Und schauen wir mal, dass es gleich weitergeht. Jedenfalls haben wir jetzt gute Gelegenheit, nochmal diese feinen Details zu genießen, wie Holbein sie gezeichnet hat. Dafür war er bekannt und berühmt, dass er wirklich auf Details, auf Einzelheiten Wert gelegt hat. So, und jetzt zoomen wir rüber zum Georges de Selve und wir sehen auf diesem Buch Etatis Suae 25. Also 25 Jahre war er alt oder in seinem 25. Lebensjahr. Okay. So, jetzt schauen wir uns mal an, was wir für Gegenstände da im Regal haben. Da auf dem oberen Brett, da sehen wir verschiedene astronomische und nautische Instrumente, die dienen zur Bestimmung von Ort und Zeit. Also wo bin ich, gerade auf dem Meer ist das wichtig, und wann bin ich. Und diese Instrumente stehen sinnbildlich, stehen symbolisch für Wissen, Wissenschaft, Navigation und die Erforschung des Himmels. Wir können jetzt nicht aus Zeitgründen auf alle Gegenstände im Einzelnen eingehen, nur auf diesen Globus hier auf der linken Seite. Dazu möchte ich noch sagen, das ist ein Himmelsglobus. Der zeigt also nicht die Erde, sondern zeigt das Himmelsgewölbe. Und der ist eingestellt auf den 11. April des Jahres 1533. Und das ist bemerkenswert, weil das Karfreitag war. Das heißt, wir haben hier ein erstes Symbol, einen ersten Hinweis auf die Wirklichkeit hinter dem Sichtbaren. Ein Hinweis auf Karfreitag, auf Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Gut, gehen wir weiter zum unteren Regalbrett. Was sehen wir da? Da sehen wir nicht Dinge, während wir oben haben wir Dinge gesehen, die mit dem Himmel, mit der Erforschung des Himmels zu tun haben. Hier sehen wir Dinge, die mit der Erde zu tun haben. Wir sehen einen Globus hier. Und wenn man jetzt genau hinschauen würde, dann wäre da so ziemlich in der Mitte der Familiensitz von Jean de Danteville. Policy ist auch auf dem Globus schriftlich eingetragen. Wir sehen ein Mathematikbuch, ein Lineal, einen Zirkel, eine Knicklaute, ein Gesangbuch und Flöten verschiedener Größen. Und diese Objekte stehen, ich sagte schon, Dinge, die die Erde repräsentieren, Geographie, Mathematik, aber auch Musik, Theologie, Wissenschaft. Wir können mal einen Blick auf das Liederbuch hier werfen. Und ja, also man kann hier wirklich sehen, dass Holbein die einzelnen Noten gezeichnet hat, den Text gezeichnet hat in diesem Liederbuch. Also er hat es sehr detailgetreu wiedergegeben. Das ist übrigens hier das erste evangelische Chorgesangbuch. 1524 in Wittenberg erschienen, gab dann noch verschiedene Ausgaben später, wo die Stücke mit unterschiedlichen Inhalten etwas. Interessant ist, dass hier sind zwei Lieder wiedergegeben, dass es keine Ausgabe gab, in denen diese beiden Lieder auf gegenüberliegenden Seiten gedruckt waren. Die sind Holbein also besonders wichtig gewesen, aber würde jetzt zu weit führen. Leider, wer Lust hat, kann da im Internet Material finden. Gut, gehen wir weiter. Ja, okay. Hier sehen wir Flöten. Verschiedene Flöten, die sich in Köchern befinden. Und während wir bisher so heile Welt hatten aus Reichtum, Macht, Wissenschaft, Erkenntnis, da ist diese heile Welt hier zu Ende. Denn eine Flöte fehlt. Das kommt hier leider nicht gut. Das ist nicht hier gut zu sehen. Hier ist ein leerer Köcher. Kann man jetzt hier nur ahnen, leider, weil die Brillanz nicht so gut ist. Aber da fehlt eine Flöte. Was ist mit ihr geschehen? Ist sie kaputt gegangen? Verloren gegangen? Gestohlen? Sie fehlt. In der Renaissance galt Musik als Ausdruck göttlicher Ordnung. Und wenn jetzt ein Instrument fehlt, dann ist die Ordnung gestört. Klar, man kann auch mit den übrigen Flöten noch Musik machen, aber die vollkommene Harmonie, die ist dahin. Und diese fehlende Flöte, für uns symbolisiert sie Verlust und Vergänglichkeit. Auch unser Leben ist gezeichnet von Verlusten, von Brüchen. Wir erleben den Verlust geliebter Menschen, den Verlust der Gesundheit, den Verlust der Sicherheit oder auch den Verlust von Lebensplänen, was wir einmal vorgehabt hatten, lässt sich nicht mehr verwirklichen. Und so wie die Musik durch die fehlende Flöte unvollkommen ist, so empfinden wir auch unser Leben als unvollkommen. Und dann ist da diese Knicklaute. Fällt euch dabei etwas auf? Nein, wahrscheinlich nicht, dafür ist hier die Darstellung zu blass. Aber wir zoomen mal etwas rein. Wir zoomen etwas rein. Oder ist wieder abgestürzt? Nein, da funktioniert es. So, ist das jetzt besser zu sehen, worauf ich hinaus will? Ja, da haben wir eine gerissene Seite. Diese Laute ist kaputt. Eine Seite ist gerissen. Man kann mit dieser Laute keine Musik mehr machen. Jedenfalls keine, die harmonisch ist. Der Klang ist gestört. Und wir haben hier die gleiche Allegorie oder die gleiche Symbolik wie bei der fehlenden Flöte. Unsere Welt, unser Leben, sie sind von Verlust und Vergänglichkeit geprägt. Und Holbein lässt es nicht bei einem solchen Bild. Er lässt es nicht nur bei der fehlenden Flöte oder nur bei der gerissenen Seite, sondern er bringt beides in sein Bild und sagt uns damit, das ist keine Ausnahme, die irgendwie die Regel der Harmonie bestätigt, sondern das ist normal, das kommt in unserem Leben vor. So ist das eben. Verlust, Zerfall, Zerbruch, die durchziehen unser Leben. Nicht nur punktuell, sondern an vielen Stellen. Nichts in dieser Welt ist auf Dauer. Darauf weisen die fehlende Flöte und die gerissene Seite hin. Auch Paulus sieht das so. In Vers 16 unseres Textes sagt er, dass die Kräfte des äußeren Menschen aufgerieben werden. Und doch stellt er dem eine ganz starke Aussage gegenüber und er sagt, unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Und das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Ja, schauen wir uns noch einmal das gesamte Bild an. Haben wir da jetzt alles gesehen? Nein, haben wir nicht. Denn da ist hier so ein, im unteren Viertel, so ein merkwürdiges Gebilde. Das steht eigentlich ganz massiv im Vordergrund. Und doch ist es leicht zu übersehen. Als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, ist mir das gar nicht aufgefallen. Erst beim zweiten oder dritten hingucken. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Und ihr fragt euch vielleicht auch, was ist das? Was könnte das sein? Was das ist, kann man erst dann erkennen, wenn man einen Perspektivwechsel vornimmt. Wenn man das Bild sich frontal anguckt, so wie man das üblicherweise macht, so wie ihr das jetzt macht, dann erkennt man das nicht. Sondern eigentlich, man erkennt das nur dann, wenn man sich rechts neben das Bild stellt und so schräg, ganz schräg auf dieses Objekt drauf guckt. Und eigentlich müsstet ihr jetzt nach vorne kommen und das mal ausprobieren, aber das wird technisch schwierig, das kriegen wir nicht hin. Und darum, Wunder der Technik, mache ich das jetzt mal digital für euch. Achtung, wir drehen das Bild und zoomen auf dieses merkwürdige Objekt. Ja, es ist der Tod. Der Tod ist die ultimative Grenze, an der alles scheitert, was wir in diesem Leben erwerben. Egal, ob das Geld ist oder Macht oder Erkenntnis. Das ist alles nur vorläufig und scheitert an dieser Grenze des Todes. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir können nichts mitnehmen. Kein Geld, keine Macht, keine Kultur, keine Erkenntnisse, keine Erfolge. Das kann ja auch tröstlich sein, ne? Wenn du von all dem nichts hast. Ja? Ist dann auch egal. Der Tod macht alle gleich. Ja, am Tod sind Jean de Dinteville und Georges de Selve gescheitert. Letzterer übrigens keine 10 Jahre nach Anfertigung dieses Gemäldes. Holbein platziert den Schädel groß und zentral in seinem Bild, aber durch die Verzerrung ist er nur aus einem ganz bestimmten Blickwinkel erkennbar. Und das will uns sagen, dass dieser Schädel steht in einem starken Kontrast zu all dieser Pracht, zu den prächtigen Gewändern und zu den Gegenständen auf dem Regal. Und Holbein mahnt uns, dass weder Wissen noch Reichtum noch Macht den Tod verhindern können. Der Tod ist auch immer gegenwärtig, eigentlich. Er steht massiv im Vordergrund. Aber im Alltag verdrängen wir ihn oft, übersehen ihn. Und wenn wir das Leben nur aus der üblichen Perspektive betrachten, dann sehen wir das, was vordergründig ist. Dann sehen wir ja, Reichtum, Macht, Einfluss, das ist uns wichtig. Aber die Endlichkeit, den Tod, den nehmen wir gar nicht so wahr. Und wir brauchen diesen Perspektivwechsel, um die harte Realität des Todes zu erkennen. Alles Irdische vergeht. Und wir brauchen auch einen weiteren Perspektivwechsel, um die Ewigkeit zu erkennen. Ja, also wir wollen nicht hier bei diesem Totenschädel stehen bleiben. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir können die Perspektive einnehmen, die Paulus hatte. Die Nöte, die wir jetzt durchmachen, oder auch der Luxus, in dem wir schwelgen, oder für die meisten von uns irgendwas dazwischen, das alles vergeht. Was bleibt, so Paulus, ist eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Darauf richtet Paulus seinen Blick. Aber irgendwie so abstrakt und metaphysisch seinen Blick richten auf eine Herrlichkeit, das geht nicht. Das ist nicht abstrakt und metaphysisch, sondern dieser Blick und die Herrlichkeit, die sind gebunden an eine Person, an Jesus. Und Paulus schreibt davon in Vers 6, haben wir jetzt vorhin nicht gelesen, aber ich lese ihn jetzt vor. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Ohne Christus keine Herrlichkeit. Weiß Holbein das auch? Hat er uns einen Hinweis darauf gegeben, dass es ohne Christus nicht geht? Ja, hat er. Schauen wir zunächst nochmal auf das gesamte Bild. Und meine Frage, klingt vielleicht ein bisschen simpel an euch, ist jetzt, was ist das für ein Format, was für eine geometrische Form? Was höre ich da? Ein Quadrat, richtig. Oder jedenfalls fast richtig. Auf den ersten Blick ist das tatsächlich ein Quadrat, aber wenn man nachmisst, dann ist es das nicht. Dann stellt man fest, das Gemälde ist 207 Zentimeter hoch, aber es ist 9,5 Zentimeter breit. 2,5 Zentimeter mehr. 2,5 Zentimeter breiter als hoch. Ein Zufall? Bei Holbein nie. Da gibt es keine Zufälle. Diese 2,5 Zentimeter, die haben eine tiefere Bedeutung. Wir schauen mal hier, wie das Gemälde aussähe, wenn es... Wenn es ein Quadrat wäre, dann wäre es dieser rote Bereich und da links, da stehen noch 2,5 Zentimeter über. Dieses Quadrat, der quadratische Bereich, der symbolisiert unsere Erde, symbolisiert das Diesseits mit all dem, was wir sehen und erleben. Das Quadrat, es hat vier gleiche Seiten, das steht für die vier Himmelsrichtungen, das ist unsere Erde. Mit ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit ihren Möglichkeiten und auch mit ihrer Vergänglichkeit, mit dem Tod. Die Grenze des Todes, wenn diese Grenze gesprengt werden soll, dann muss das irgendwie von außen geschehen. Das kriegen wir von uns aus nicht hin. Und wer kann diese Grenzen sprengen? Den hat Holbein dargestellt auf den 2,5 Zentimetern links im Bild. Hier, auf diesen 2,5 Zentimetern, finden wir das alles entscheidende Detail dieses Gemäldes. Und wir gucken mal, was wir da ganz links oben in der Ecke finden. Ja, Zoom hat nicht funktioniert, aber wir sehen hier ganz links oben, jetzt kommt der Zoom, ja, danke, ein Kruzifix. Der gekreuzigte Christus. Kaum wahrnehmbar. Da brauchen wir einen Hinweis drauf. Schau dir den Christus an. Das sehen wir nicht von selbst. Halb verborgen hinter dem Vorhang. Und da an dieser Stelle schlägt er eine Brücke aus seiner unvorstellbaren und alles überragenden Herrlichkeit hinein in unsere Welt. Durch sein Leiden, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung schafft er uns die Möglichkeit, Grenzen zu überwinden. Sogar die Grenze des Todes. Warum? Um mit ihm in seiner unvorstellbaren und alles überragenden Herrlichkeit zu leben. Um zu gelangen in die Welt hinter dem Vorhang. In die Welt jenseits des Sichtbaren, die für alle Zeit bestehen bleibt und auch dann noch besteht, wenn selbst die Zeit das Zeitliche gesegnet hat und es nur noch Ewigkeit gibt. Was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das, wenn du zu Christus gehörst? Dann hast du Anteil daran. Dann hast du eine Hoffnung über den Tod hinaus. Eine Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und du hast schon Trost und Hilfe in dieser Welt. So wie Paulus es sagt, unser äußerer Leib wird zwar aufgerieben, aber der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Und wenn du Geld hast, Macht und Einfluss, dann häng dein Herz nicht daran. Denn es ist vergänglich. Nutze das, was du hast, lieber so, dass diese unvollkommene Welt ein Stückchen besser wird. Und wenn du noch nicht zu Christus gehörst, dann lade ich dich ein zu einem Perspektivwechsel. Dann lade ich dich ein, mehr zu entdecken. Denn es könnte ja sein, dass hinter der Welt, wie wir sie sehen, eine viel größere Realität steckt. Mach dich auf die Suche. Jesus wird dir nicht unbedingt plakativ ins Auge springen. Aber es gibt Hinweise, kleine Hinweise im Leben, die du entdecken kannst. Und Gott macht dir für deine Suche ein Erfolgsversprechen. Er sagt, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr, Jeremia 29. Und ich denke, da warten Entdeckungen auf dich. Amen.